Jetzt zum Thema selber. Was ist Marktwirtschaft? Es klingt auf den ersten Blick wie die selbstverständlichste Sache der Welt. Unsere Wirtschaftsweise heißt Marktwirtschaft, im Fall Deutschland sogar näher soziale Marktwirtschaft. Es scheint klar zu sein, das ist ein Name für eine Sache. Tatsächlich aber ist Marktwirtschaft schon ein vollständiges, das Wort, der Name schon ein vollständiges ideologisches Programm. Marktwirtschaft ist ein verkehrter Name für die Sache, die er bezeichnet, und enthält schon eine ganze Deutung. Und ein erster Hinweis auf die Verkehrtheit dieser Namensgebung, das habe ich in diesem Einladungsblatt gemacht, das die Kommzeitung abgedruckt hat. Der erste Hinweis darauf könnte schon mal darin liegen, dass man sich daran erinnert, dass andere Produktionsweisen wurden auf andere Weise bezeichnet, historische, die es gegeben hat. Da hat man gesagt, in einer Produktionsweise, wo es drauf ankommt, Handelsüberschüsse zu erzielen, das ist ein Merkantilsystem. Dieses zweite Beispiel. Nein, das ist ja die Stelle. Genau, Subsistenzwirtschaft ist noch sowas. Ja, da wird der Zweck, wofür produziert wird, der Zweck wird im Namen der Produktionsweise ausgesprochen. Man sagt, meinetwegen, bestimmte Drittweltländer, da ist ein großer Teil der Bevölkerung mit Subsistenzwirtschaft befasst. Ja, die ernähren sich selber durch den Landbau, den sie gerade betreiben. Andere Bezeichnungen für Produktionsweisen haben die charakteristische Stellung der Produzierenden oder auf der anderen Seite die charakteristische Stellung der Herren zum Namen für die Sache gemacht. Das ist eine Sklavenwirtschaft. Das ist die feudale Produktionsweise. Unsere Produktionsweise soll sich weder durch einen Zweck noch durch eine charakteristische Stellung der Chefs oder der Arbeitenden von anderen Produktionsweisen unterscheiden, sondern durch eine Methode des Verkehrs. Unsere Produktionsweise soll sich charakterisieren dadurch, dass der Markt, ja, wie es dann heißt, die vielen tausend Wirtschaftssubjekte vermittelt. Komisch, hat diese Produktionsweise gar keinen Zweck? Hat diese Produktionsweise gar keine charakteristische Stellung derer, die die Arbeit machen oder derer, die die Chefs sind? Nein, die Produktionsweise soll sich von anderen nur dadurch unterscheiden, dass in ihr die Arbeitsteilung über den Markt organisiert wird. Es ist gar kein so ein Rätsel, wo das herkommt. Diese Namensgebung hat ihren historischen Grund in dem Systemvergleich, der 50 Jahre lang in Europa und in der ganzen Welt das wirtschaftswissenschaftliche, aber auch das politische Denken bestimmt hat. Verglichen hat sich die westliche Wirtschaftsweise mit der östlichen, mit derer, die Sowjetunion organisiert hat und die ihre Satelliten hatten. Und diese Wirtschaftsweise sollte schlecht gemacht werden. Es sollte gesagt werden, die ist nichts. Aber da konnte man ja nicht gut sagen, im Kapitalismus, da gibt es viel Reiche, das ist zwar eine feine Sache. Und dagegen steht die sozialistische Wirtschaftsweise und die gibt damit an, bei ihr geht es den Armen besser. Der Name Marktwirtschaft hat seinen historischen Grund im Systemvergleich. Und da haben sich die Produktionsweisen verglichen, nicht in der Weise, dass eben die einen sagen, wir haben was für die Armen übrig und die anderen sagen, wir haben was für die Reichen übrig. Das wäre ja wie der Aufruf, dass jeder sich fragt, auf welcher Seite stehe ich, wofür also bin ich. sondern der alte Systemvergleich, der lief so ab, dass die beiden Produktionsweisen sich wechselseitig als bessere Methoden, absurderweise als bessere Methoden fürs Gleiche verglichen haben. Man muss sagen, so ist es nun mal, wenn man einen Vergleich macht. Wenn zwei sich vergleichen, dann unterscheiden sie sich an einem gemeinsamen Maßstab. Ob es den gibt oder nicht, ob es die Gemeinsamkeit in der Sache gibt oder nicht, ist ganz gleichgültig. Der Vergleich selber behauptet eine Gemeinsamkeit. Denn ohne Gemeinsamkeit kann man gar nicht vergleichen. Heißt, euch das schon mal aufgefallen? Wer kann schon rote Rüben und Musik vergleichen? Ja, wo es nichts Gemeinsames gibt, gibt es keinen Unterschied. Also, wenn zwei Produktionsweisen sagen, wir treten in einen Konkurrenzstreit ein und machen einen Vergleich und sagen, wer die bessere ist. Und vom Besten ganz eindeutig mit der vorausfertigen Absicht, wir beweisen, dass unsere die bessere ist. Dann unterstellen die beiden eine Gemeinsamkeit. Oder dann unterstellt der Vergleich eine Gemeinsamkeit beider. Und wenn man sagt, die westliche, die Marktwirtschaft ist effizienter, dann unterstellt man, ohne drüber zu reden, effizient in welcher Hinsicht. Zum Beispiel die Sozialisten hätten denen sicher nie bestritten, dass sie effizienter beim Ausbeuten sind. Das haben sie natürlich nicht gemeint. Niemand wollte sagen, wir machen die Leute besser fertig, wir holen aus ihnen mehr raus als wir. Wäre ja auch kein besonders werbender Systemvergleich gewesen. Der Gedanke, das westliche und das östliche System vergleichen sich, postuliert den gemeinsamen Maßstab, den man in jeder volkswirtschaftlichen Vorlesung auch sofort hört, wenn man fragt. Die Gemeinsamkeit ist die Güterversorgung einer Bevölkerung. Es ist vollkommen klar, wenn zwei Produktionsweisen eine besser, andere schlechter sein sollen, was ist dann das beiden Gemeinsame? Na, der selbstverständliche Zweck jeder Wirtschaft. Nämlich Versorgung der Bevölkerung mit Gütern. Es ist die Frage, ob es den Zweck überhaupt gibt in unserer Wirtschaftsweise. Macht aber nichts. Der Systemvergleich postuliert einfach, dass es diesen Zweck gibt und vergleicht mit diesem Zweck die eigene mit der Fremden. Lese ich mal ein Zitat vor von dem. Übrigens, was das jetzt ist, der ganze erste Teil des Vortrags, ist Wissenschaftskritik. Kritik der Volkswirtschaftslehre beziehungsweise ihrer allerersten Grundlagen. Und es geht noch eine ganze Weile, dass es bloß die Kritik einer Ideologie ist und noch gar nicht die Rede über, was ist denn nun die Wirtschaft, in der wir leben. Sondern ich rede jetzt ewig lang über den Vergleich, der da inszeniert wird zwischen, der sozialistischen Wirtschaftsweise, die schlecht gemacht werden sollte, und der kapitalistischen, die beweisen wollte, dass sie die bessere ist. Und weil sie sich nicht an ihrem Zweck vergleichen wollen, sondern an einer Leistung, deswegen werden auf einmal beide Produktionsweisen zu Methoden desgleichen, zu alternativen Methoden desgleichen. Damit steht jetzt nicht mehr Kapitalismus gegen Sozialismus, sondern Marktwirtschaft gegen Planwirtschaft. Also in der Volkswirtschaftslehre gibt es gar keinen Vergleich Kapitalismus-Sozialismus, da gibt es einen anderen Vergleich. Gibt es den Vergleich Marktwirtschaft-Planwirtschaft? Beide im Prinzip dafür da, dasselbe zu leisten, aber beide unterschiedlich leistungsfähig dabei. Also der Samuelson, ein ganz großer Volkswirtschaftslehrer der Amerikaner, der heute immer noch zu den Klassikern gehört, sagt, die Wettbewerbsordnung, also der Marktmechanismus, die Wettbewerbsordnung ist ein kunstvoller Mechanismus, der mit Hilfe eines Gefüges von Märkten und Preisen unbeabsichtigt kombiniert und das Wissen und die Handlungen von Millionen verschiedener Wirtschaftssubjekte koordiniert. Also da wird gesagt, die Marktwirtschaft wäre eine genialische Erfindung. Der Markt würde Millionen von Wirtschaftssubjekten in eine Arbeitsteilung hineinfügen und würde ihre Leistungen und ihre Bedürfnisse koordinieren, sodass die bestmögliche Kombination von Produktion und Bedürfnisbefriedigung, die bestmögliche Effizienz bei der Produktion selber zustande kommt. Und das Schöne, was der Mann dann sagt, ist, er führt fort, ohne ein denkendes und lenkendes Zentralgehirn. Da merkt man, er macht den fast explizit den Vergleich mit der Planwirtschaft, die nämlich dieses lenkende Zentralgehirn ja hat, das aber, wie man immer hört, nichts leistet. Ohne ein denkendes und lenkendes Zentralgehirn löst diese Wirtschaftsordnung eines der schwierigsten Rechenexempel. Eben die Koordination der Handlungen und Planungen von Millionen von Wirtschaftssubjekten. Der Satz ohne ein denkendes Zentralgehirn ist ein schönes Bekenntnis. Der Samuelson erinnert nämlich daran, dass das, was er sagt, dass der Markt leistet, ja wirklich niemand macht. Kein Schwein koordiniert. Kein Schwein kümmert sich um die Bedürfnisse anderer. Er sagt, so ist es, ganz klar, wissen wir. Die Marktsubjekte haben andere Sorgen. Ja, an anderer Stelle steht dann, ich weiß nicht, ob es von ihm ist oder mal von einem anderen Volkswirtschaftslehrer, nein, das ist von Heinrichsmeier. Obwohl die Unternehmer aus egoistischem Gewinnstreben handeln und nicht etwa um die Güterversorgung der Bevölkerung zu verbessern, bringt der Markt dahin, dass doch die bestmögliche Güterversorgung aller zustande kommt. Was ist das für eine merkwürdige Leistung, die hier dem Markt zugeschrieben wird? Eine Leistung, von der man erstmal sagen muss, in der Marktwirtschaft gibt es es gar nicht. Niemand koordiniert, jeder bietet am Markt irgendwas an und die ganze Koordination besteht darin, entweder er hat Erfolg oder nicht. Wenn der Verkäufer Erfolg hat, hat er Erfolg. Wenn nicht, dann geht er unverrichteter Dinge heim und kann seine Ware nicht verkaufen. Wo ist hier die Koordinationsleistung? Der eine hat Erfolg, gut, hat er Glück gehabt, er trifft auf ein Bedürfnis. Der andere hat Misserfolg, na und dann wird er halt arm über seinen verfehlten Produktions- und Verkaufsversuch. Nur wer hat da was koordiniert? Gar nichts. Die Leistung der Koordination findet gar nicht statt. Weder von der Seite der Produktion aufs Bedürfnis, noch nach der anderen Seite einer Koordination des Produzierens aufs Bedürfnis hin. Denn aufs Bedürfnis wird überhaupt nicht geachtet. Wer verkauft, sucht kaufkräftige Nachfrage. Bedürfnisse, die nicht über Geld verfügen, zählen gleich gar nicht als Bedürfnis. Sie kommen nicht in Betracht. Der Markt koordiniert nicht existente Bedürfnisse und Produktion. Sondern am Markt sieht der Verkäufer, welches zahlungsfähige Bedürfnis er ausnutzen kann. Und auch beim Käufer ist das Bedürfnis nicht die Triebkraft oder der Leitfaden, sondern beim Käufer ist der Leitfaden, er muss in seinen Geldbeutel schauen und rausfinden, welche Ware er sich leisten kann. Ob er die er sich kauft, dann deswegen kauft, weil er halt nicht mehr Geld hat, um das bessere Qualitätsprodukt zu kaufen, anstatt den Schund. Oder ob sein Bedürfnis gerade nach dem Schund stand. Na, das ist doch sehr die Frage. Also bei der ganzen Koordination steht auf der einen Seite nie Produktion, die sich den Bedürfnissen anpassen will, und auf der anderen Seite stehen nicht Bedürfnisse. Die Sache noch härter auszudrücken. Der Maßstab, der Markt ist ein großer Koordinator zwischen Bedürfnissen und Produktion. Ein viel besserer, als es der Plan sein könnte. Der Gedanke der Koordination, den wirklich alle kennen und gelernt haben, er ist in Wahrheit die reine Tautologie. Es ist eine Behauptung einer Leistung, die überhaupt nicht mehr ist als das Faktum, all die Waren, die verkauft worden sind, sind verkauft worden. Für die haben sich Käufer gefunden. Macht den Gedanken nochmal klar. Wenn in die großartige Koordinationsleistung des Marktes sowieso bloß das kaufkräftige Bedürfnis eingeht und das wirkliche, soweit es über kein Geld verfügt oder über nicht genug Geld verfügt, sowieso nichts zählt, wenn auf der anderen Seite bei der Koordinationsleistung an Produkt überhaupt bloß eingeht, was marktfähig ist, also verkaufbares Produkt ist, also eins, dessen Käufer findet. Also alles das, was zu schlechte Qualität oder zu hoher Preis oder zu große Menge ist dafür, dass es am Markt abgesetzt wird, sowieso nicht eingeht in die Gleiche, ins Marktgleichgewicht. Dann ist das berühmte Marktgleichgewicht die reine Tautologie. Alles, was verkauft worden ist, hat auch einen Käufer gefunden. Für jede Ware, die weggegangen ist, ist auch ein Käufer aufgetreten. Ja, das stimmt wohl. Aber da ist der ganze Schwindel, der so zu tun, als wäre das eine Leistung. Diese Tautologie, die gilt immer. Die gilt in der größten Wirtschaftskrise, die gilt in der Hungersnot und die gilt in der Hochkonjunktur. Das Irre an dem ganzen Ding ist, der Markt ist ein besserer Koordinator als der Plan. Die Planwirtschaft ihrerseits hat das Problem überhaupt nicht, dass die Marktwirtschaft besser löst. Also, um die Dialektik dieses Zusammenhangs voll zu machen, ist folgendes. Die Marktwirtschaft behauptet, ein Problem zu lösen, das sie gar nicht behandelt. Die Koordination von Bedürfnis und Produktion. Und sie behauptet, ein Problem besser zu lösen als die Planwirtschaft, die dieses Problem gar nicht hat. Wer daran denkt, dass Produktion und Bedürfnis koordiniert werden müssen, der denkt sich doch beide Seiten als Dinger, die getrennt und quasi nach eigengesetzlichen Prinzipien vor sich hinwurschteln. Denk mal an die eigene Wohnung. Musst du das Bedürfnis, abgespültes Geschirr zu haben und die Produktion von Geschirr abspülen, koordinieren? Dann merkt man, das passt gar nicht zusammen, weil wer produziert, was er haben will, ja, da ist die Produktion das Mittel, das herzustellen, was man vorher festgestellt hat, dass man haben will. Da gibt es das Bedürfnis, zwei selbstständige Größen zu koordinieren, in ein Verhältnis zu bringen. Also gewissermaßen den drohenden Selbstlauf beider oder das drohende Auseinanderlaufen beider zu verhindern. Das Problem gibt es überhaupt nicht. Auch nach der Seite fällt was auf. Es ist eine richtige ideelle Konstruktion zu sagen, es braucht in jeder Wirtschaftsweise einen Mechanismus der Koordination von Produktion und Bedarf. Und dann zu sagen, ja, dieses Bedürfnis der Koordination von Produktion und Bedarf kann auf verschiedene Weise befriedigt werden. Und dann zu sagen, die eine Wirtschaftsweise macht's gar nicht, aber löst's besser als die andere, die sich das vornimmt, angeblich, und dabei scheitert. Die andere hat das Problem gar nicht. Und die eine hat's auch nicht. Also da wird eine wirklich erfundene Leistung dem Markt zugute gehalten. Und wenn man genau hinschaut, worin besteht sie denn genau, die Leistung? Dann kommt die Tautologie heraus, was verkauft worden ist, hat auch einen Käufer gefunden. So nach dem Muster, das, was man losgebracht hat, danach hat es offensichtlich Bedarf gegeben. Ohne Zweifel. Nur, ist das dasselbe wie die Behauptung, die existenten Bedürfnisse und die existente Produktion sind in ein Verhältnis gerückt worden? Die existenten Bedürfnisse kommen gar nicht in Betracht und die existente Produktion, soweit sie nicht verkäuflich ist, kommt auch nicht in Betracht. Dann ist die Leistung leicht zu haben. So, zum Lob des Marktes kommen jetzt drei weitere Argumente, die zum Teil sowas wie Unterpunkte unter den Punkt Koordinationsleistung sind. Zum Teil dann aber auch einen anderen Ton reinbringen, nämlich der Markt verdient ein Lob, weil er eine gelungene Kombination von Freiheit und Zwang ist. Ja, wer jemals, und wie gesagt, das ist heute nicht mehr üblich, weil das andere System ja weg ist, aber wer jemals in der Volkswirtschaftslehre über den Systemvergleich geredet hat oder über die Vorzüge der Marktwirtschaft, der ist auch mit der Alternative konfrontiert worden, freie Konsumwahl oder geplante Bedürfnisse. Und da weiß man, was der Vorwurf des geplanten Bedürfnisses ist. Der Vorwurf, irgendeine Zentralbehörde in der Hauptstadt sagt, was die Menschen brauchen. Als ob die es nicht selber viel besser wüssten. Die sagen, was die Menschen kriegen dürfen und was sie nicht kriegen dürfen. Der Markt ist viel besser. Da entscheiden die Menschen mit Freiheit, was sie haben wollen. Die kleine Unterstellung beider wird nicht ausgesprochen. Oder die Unterstellung beider wird der sozialistischen Produktionsweise zum Vorwurf gemacht. Den Leuten wird was vorenthalten. Die Leute kriegen Bedürfnisse diktiert, die sie nicht haben. Und sie kriegen was nicht befriedigt, was sie als Bedürfnis hätten. Und der Marktwirtschaft wird ein Lob attestiert. Dort kann man sich's raussuchen. Aber was kann man sich raussuchen? Was man kriegt und nicht kriegt. Wer dem Markt zugute hält, da findet eine freie Konsumwahl statt. Da entscheiden die Menschen mit ihrem Geldbeutel über ihr Nutzenoptimum. Der redet über den Vorzug der Marktwirtschaft, der darin besteht, dass der Verzicht, dass der Ausschluss von Bedürfnisbefriedigung, dass der in der Marktwirtschaft eben über den Geldbeutel geht. Ja, beschränkt ist die Konsumfähigkeit in der Marktwirtschaft, denken die, gerade so wie in der Planwirtschaft. Aber das Gute an der Marktwirtschaft ist, dort entscheidet man selber, wo man zugreift und wovon man sich dadurch schon ausschließt, weil man hat sein Geld ja schon ausgegeben. Das Gute in der Marktwirtschaft ist also nicht die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern die Freiheit dabei. Befriedigt werden sie auch nicht. Aber selber darf man entscheiden, welches unbefriedigt bleibt. Planwirtschaft ist schlimm, weil da werden sie auch nicht befriedigt. Aber da darf man nicht einmal entscheiden, welches unbefriedigt bleiben soll. Wenn also Marktwirtschaftler über den Methoden des Zugangs zum Mittel der Bedürfnisbefriedigung nachdenken, dann denken sie nach über Methoden der Beschränkung des Zugangs zu den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung. Und dann treten sie in einen Vergleich und sagen, die eine und die andere Produktionsweise. Die Prämisse ist die Härte. Aber um die wird gar nicht groß debattiert. Die Prämisse ist, natürlich muss man die Menschen beschränken beim Bedürfnisbefriedigen. Da käme man ja wohin, wenn die Leute all das sollten kriegen können, was sie brauchen. Ja, ein Grunddogma der Volkswirtschaftslehre, der alte Rechtenwald an der Wieso, hat seinen Lehrstuhl bestritten damit, dass er, jedenfalls die ersten Sitzungen, dass er den Menschen, eine Ungleichung eingebläut hat. Bedürfnisse hatten am Buchstaben B größer G. G ist Güter. B größer G, also wenn's die Abkürzung ist, immer zu B größer G. Ein Grunddogma. Die Bedürfnisse der Menschen kann man nicht befriedigen. Also ist die rationelle Produktionsweise eine, die Beschränkung der Bedürfnisbefriedigung organisiert. Und jetzt erst kommt der Unterschied. Dass Planwirtschaft vielleicht was anders sein könnte als eine unfreie Methode der Bedürfnisbeschränkung, wird überhaupt nicht in Betracht gezogen. In dem Gedanken, wie soll das Politbüro wissen, was den Leuten gut tut? In dem Gedanken wird immer so getan, als ob die Bedürfnisse erstens ein Rätsel wären und zweitens eben prinzipiell unbefriedigbar. Dabei ist in jeder Gesellschaft, die es jetzt gibt, der existente Umkreis der existenten Bedürfnisse absolut fix und bekannt. Man weiß in Deutschland, wie viel Liter Bier man letztes Jahr ausgeschenkt hat. Man weiß, wie viel man produzieren muss, um jedenfalls den Stand vom letzten Jahr wieder herzukriegen. Man weiß, wie viel Kartoffeln gegessen worden sind. Man weiß, wie viel Häupter in dem Land leben, wie viel Wohnraum man also bräuchte, wenn man jedem Menschen 20 Quadratmeter geben wollte. Sind doch keine Rätsel. So zu tun, als ob die Bedürfnisse eine schwer herauszufindende Angelegenheit sind, ist schon selber die ganze Ideologie.
Wobei, ich denke, da geht jeder in die Richtung und das würde ich heute unterschreiben, dass man einfach sagt, naja klar, jeder Mensch hätte gerne lieber eine größere und eine schönere Wohnung als eine kleinere und dann hin und bräuchte. Ne? Logisch, ganz klar, die Probleme ist aber eher in die Richtung und da kann ich mich gut an das Streit erinnern. Der ging dann nämlich so, wenn der Mensch am Tag sich zwei Weizen hier leisten wollte zu seinem Wäscher, dann täte er quasi in seiner grenzenlosen Trunksucht, der dann verfallen würde, nicht Bier trinken. Und da eben also quasi das ganze aufgebläht in so was Verrücktes, dann wird jeder Schulkraft wollen und jeder wieder 200 Quadratmeter anstellt, also was weiß ich, 80 an Schule, 45 Quadratmeter noch. Also das, so habe ich es auch kennengelernt. Also dass einfach die Menschen da unterstellen, dass er nicht vernünftig agieren würde, und dass das Bedürfnis ja völlig getrennt ist von der Vernunft. Also, am Ende noch dafür geredet, dass es ein Mechanismus gibt, der Marktmechanismus, der das ja in vernünftigen und handelbaren Verfahren
nimmt. Aber der Standpunkt ist doch der, dass die Bedürfnisse maßlos sind, dass es beschränkt werden müssen.
Ja, und da wird gerne zu so Beispielen gegriffen, wie, naja, jeder hätte doch lieber eine größere Wohnung als eine kleinere oder jeder hätte doch lieber eine komfortablere als eine schlecht ausgestattete und so weiter. Nach der Seite dessen, dass man da erstmal sagen muss, ja, das ist ein Dokument von sehr viel unbefriedigten Bedarf, den es gibt. Ja, der sollte befriedigt werden. Ja, nach der Seite möchte es ja niemand hören. Jeder möchte es doch hören nach der Seite, na, das siehst du doch, das kann man nicht machen. Also das Argument soll doch gleich führen zu der Einsicht, ja stimmt, also wenn jeder lieber nicht so beengt wohnen würde als beengt, ja das geht nicht, ist ja klar, also müssen wir eine Methode der Beschränkung finden, ist ja völlig klar. Der Gedanke, der Schluss soll so schnell passieren und der passiert ja auch immer und überall. Erst wenn man dann zum Beispiel, wie ich jetzt sage, na gut, dann bau doch gefälligst Wohnraum so, dass alle Leute anständig wohnen. anständig wohnen heißt dann halt nicht auf 75 Quadratmeter zu viert, sondern meinetwegen jedem Menschen 30 Quadratmeter oder so, irgend sowas. Wenn das käme, erst wenn das kommt, dann kommt doch der Nächste und sagt, ja, warum nicht jedem 130 Quadratmeter? So, ja, was leistet dieser Satz? 100, willst du nicht vielleicht lieber 130? Wollen nicht alle eine Villa? Das geht so weit, bis du zu den echt nicht vermehrbaren Gütern kommst. Wollen nicht alle Grundbesitz, und zwar so weitläufig, dass dann der Grund für die 80 Millionen in Deutschland nicht mehr reicht? Na, endgültig, dann hast endgültig sowas wie ein Naturbeweis der notwendigen Beschränkung. Der Reiz des ganzen Verfahrens ist, dass man dann aber wirklich weggeht von den Bedürfnissen, die es gibt und die Leute wirklich haben, und nur um des Prinzips willen, ja, sich in Extreme treiben lässt, um dem Kritiker zu beweisen, ich erfinde immer noch ein Bedürfnis, das größer ist als die Möglichkeiten der Befriedigung, an die auch du noch glaubst. Also sogar an die Möglichkeiten der Befriedigung, die du glaubst. Ne, und am Schluss landet man dann, und übrigens das ganz wunderbar, fällt mir auch, wenn man dann dort landet. Dann landet man bei von Kindern handgeknüpften Perserteppichen, von Hand zusammengebastelten Sportautos, na und von Grundbesitz, der so weitläufig ist, dass es nicht reicht für alle. Sehr schön, wenn es das ist übrigens, weil man dann endgültig zugibt, dass man nur, also weil man jetzt im Gebrauchswert, den man sich ausdenkt, in den nützlichen Dingen, zu denen man greift, um zu beweisen, Bedürfnisse sind doch größer als die Möglichkeiten der Befriedigung, greift man zu Objekten, die wirklich unmittelbar Ausbeutung sind. Ja klar, immer nur von Kindhand geknüpfte Perserteppiche, klar. Endgültig musst du dann sagen, das stimmt. Das kann man nicht für alle Menschen haben. Lauter Autos, die von Hand zusammengebastelt sind, und jedes Auto braucht allein so viel Arbeitszeit, wie ein Mensch das ganze Jahr zum Leben braucht, das können wir ganz bestimmt nicht für alle machen. Verhungern sie ja dazwischen. Ja, aber dann sind's doch auch richtig, dann sind's doch Produkte, von denen man sagen muss, ja, die gehen doch bloß, wenn man andere Leute von der Bedürfnisbefriedigung ausschließt. Ja, wenn man sich zu solchen Beweismitteln versteigt, dann gefällt's mir wieder, weil die Beweise sind ja fast der Beweis, den ich haben will.
Ich meine, es gibt unständige, und zwar der Streit, der entsteht tatsächlich darüber, ob es volkswirtschaftlich möglich ist, grundsätzlich vier Weisen, nicht vernünftig, sondern Volkswirtschaft möglich ist, vier Weisen, die anstelle zwei Flächen zu stellen müssen. Ich denke, den Streit würde ich alle sogar führen, weil ich will mich ja nicht konkret drüber streiten, wenn jemand, ob man jetzt tatsächlich 12 Quadratmeter mehr Wohnraum oder eine Flasche Bier mehr herstellen kann. Ja, das ist letztlich das Umsetzen, was an der Nahrung dann produziert wird, oder die Nahrung, was auch immer mehr. Ich denke, das ist ja insofern eher ein Hintergrund, weil es eigentlich auch, weil es auch wieder so tut, als hätte klar, das hast du am Anfang gesagt, das ist das Nebenvergleich. Wir wollen doch beide dasselbe Resultat erzielen, und ich beweise dir jetzt, dass das ein bisschen mehr, was du dir an Annehmlichkeit vorstellst, am Anfang mit dem gegenüber die beschränkten Ressourcen nicht geht. Also das mit dem verrückten Beispiel, der ein bisschen gesagt kann, der sich ernsthaft damit debattiert hat, habe ich zu.
Gut, sag gleichgültig, ich kenne das sehr, dass man schnell in die absurden Beispiele kommt, wegen dem Bedürfnis, das sich da drin eben betätigt, aber davon habe ich jetzt das Nötige gesagt worden.
Bei einem anderen Beispiel, da merkt man es auch selber, also Weizen hier, da müsste zwei Gläser Weizen hier, und wenn du die besaufen willst, vier, oder vielleicht fällt es mal einer aus mit sechs, aber da kann man doch gar nicht so maßlos übertreiben, dass man sagt, dann kommen wir in 130 Liter am Tag. Also da hat er das Bedürfnis schon, das maßlos.
Am besten gleich Geld, das reicht nie. Ich weiß nicht, ob das der Gedanke war, aber also einerseits finde ich es unbrauchbar zu sagen, ob es volkswirtschaftlich möglich ist, doppelt so viel Weizenbier herzustellen. Da gibt es wirklich keinen in der ganzen Welt, der das bestreiten will. Also du gibst sozusagen eine rationelle Antwort auf die Frage, wie viel geht. Ja, Ja. So, und das ist, und damit, das ist okay. Damit springst du aber raus aus der Überlegung, wie das marktwirtschaftliche Denken oder wie die Rechtfertigung der Marktwirtschaft an der Stelle läuft, indem sie sagt, die Beschränkung der Bedürfnisse muss sein, und da ist es gut, wenn die Beschränkung übers Geld geht, weil da kann sich jeder raussuchen. So, und an der Stelle war man, und da steckt da Unterstellung drin, nämlich, dass die Beschränkung sein muss.
Weil sollte der Mangel im System, bei der Marktwirtschaft sollte der Mangel mit eingebaut. Wenn wir es auf marktwirtschaftliche Sicht betrachten, so gehen, dann ist es keine Lösung. Da müssen wir einfach nicht
sein. Die ganze Überlegung, da gibt es keine Lösung, gefällt mir nicht gut, weil du tust so, wie wenn die ganze Welt sucht, wie man die Bedürfnisse besser befriedigen könnte, und dann gibt es keine Lösung. Der Gedanke will wo ganz anders hin. Der will sagen, Gemecker gegen unsere Wirtschaftsordnung verbietet sich, weil sie ist die optimale Weise, wie man die Möglichkeit der Bedürfnisbefriedigung mit den begrenzten Ressourcen versöhnt oder verbindet. Das ist der Gedanke. So, und jetzt haben wir halt zwei Unterstellungen, die da drin stecken. Nämlich nach der einen Seite steckt die Unterstellung drin, die Bedürfnisse sind grenzenlos. So, über die Verkehrtheit dieses Gedankens haben wir gerade geredet. Und da war der klassische Satz, jedes Bedürfnis hat sein Maß. Ja, und das war beim Bier jetzt ausgeführt, aber das gilt für alle anderen Bedürfnisse auch. Die gibt's schon. Und da gibt's viel Unbefriedigte, aber jedes ist nicht für sich nicht grenzenlos, sondern jedes hat sein Maß. Und die zweite Seite ist, und die hast du gesagt, aber richtig auch jetzt rausgetreten aus dem Ganzen. Und die Produktion, ja, die hat ihre Mittel am Stand der Produktivität und an der verfügbaren Arbeit. Das ist, wenn man raustritt und über die Unterstellungen redet. Der Gedanke selber, also dieses marktwirtschaftliche Argument, das will weder in die Richtung, ja, wie groß sind denn die produktiven Möglichkeiten wirklich? Fragen Sie ja gar nicht. Noch fragen Sie, ja, welche Bedürfnisse gibt's denn, damit wir sie befriedigen? Sondern es ist ganz anders. Die sagen, der jetzige Zustand ist eine ziemlich optimale Koordination dieser beiden grundsätzlich nicht zur Deckung zu bringenden Größen. Und das ist der Reiz, übrigens, das ist auch das ideologisch Schwindelhafte, dass gar nicht behauptet wird, die Bedürfnisse kommen doch zum Zug. Sondern die Behauptung heißt, die Bedürfnisse kommen auf die bestmögliche Weise zum Zug. Mehr geht nicht.
Was die Seite anbelangt, inwieweit kann ich Produktivität ausdehnen, da denke ich, hat jemand schon recht, der sagt, na gut, dann kommt beispielsweise bei dem Stand der Technik, zwei Weizengläser pro Kopf imitieren und gut, der wird man gleich vorrechnen können, mit Sicherheit zu Recht das dafür, aber in irgendeinem anderen Bereich existente Bedürfnisse nicht in dem Maße befriedigt werden können, weil da Boden und Arbeit und sonst was natürlich verbraucht wird für das Weizen. Also da kannst du dann halt weniger Kartoffeln anbauen oder sonst was oder weniger Autos bauen, irgend so ein Zeug. Also klar, das geht auch wieder von der Unterstellung aus, da will ich Bedürfnisse befriedigen. Ne? Das habe ich ganz am Anfang gesagt, das ist ein wenig das Problem, weil da tut jemand ja klar so, als würde man sich darin schon geeinigt haben, ne? Dass das die Prämisse ist. Aber nichtsdestotrotz, das für sich ist doch jetzt eine Wahrheit, ist doch irgendwie klar, dass am Stand der Technik, der halt nur so und so viel von einem drum machen kann, weil wir sonst die Ressourcen für was anderes.
Ja, das Problem, das du aufwirfst, ist eine Variante von Bedürfnisse größer als die Mittel der Befriedigung. Ja, und der Gedanke ist nicht gut. Der Gedanke ist deswegen nicht gut, weil die Bedürfnisse, die ein Individuum oder eine Gesellschaft gelten lassen will, für die muss es dann halt den nötigen Aufwand treiben. Wenn du mehr willst, musst du halt mehr Aufwand treiben. Wenn der Arbeitstag länger ist, kann man auch mehr herstellen. Wenn man mehr Freizeit will, dann muss man auch mit weniger zufrieden sein. Das gilt fürs Individuum und das gilt für die Gesellschaft. Insofern ist die Behauptung, man hat immer mehr Bedürfnisse, die befriedigt werden sollen, als man befriedigen kann, die ist verkehrt.
Die befriedigt, die man sich vornimmt, für die muss man halt zum nötigen Aufwand bereit sein. Und am Aufwand hat man vielleicht auch ein Maß für die Wichtigkeit der Bedürfnisse.
Ja, also das ist eine sehr gute Antwort jetzt für alle Beschränkungen, die man sich da denken kann, bis auf irgendwelche möglichen Umstände,
Ja, mit denen muss man halt umgehen.
Also, in der Regel handelt es sich ja dabei auch um flexible Arbeit, die wir in irgendwelchen Einstellungen der Produktivität haben. Also, als solches finde ich das jetzt okay.
Es ist bloß wichtig, das ist ein Unterschied zu, natürlich habe ich immer mehr Bedürfnisse, als ich befriedigen kann, und deswegen bin ich fein raus, dass ich meine Selbstbeschränkung über den Markt betreibe. Ja, das ist nämlich die Schwierigkeit, dass am Schluss dann jemand sagt, na ungefähr sowas sagt doch die VWL auch. Sag ja, das nicht stimmt. Das ist doch der Gedanke, den ich bekämpfe. Ja, und
getrennt von den Gebrauchsgütern, die man sich überlegt und Bedürfnisse, das sind sie.
Ja, eben, da wird immer das Muster losgemacht. Also, ich meine, die eine Variante war jetzt, jedes Bedürfnis hat zwei Maß in sich. So sind sie überhaupt nicht endlos. Und die andere Hälfte ist, man gerät ins Träumen. Ja, man sucht mutwillig Beispiele aus dem Bereich des, wirklich mutwillig, des nicht realisierbaren oder des so far out ist, dass jeder schon merkt, ja, da soll jetzt ein Beispiel für nicht realisierbar gefunden werden. Damit man dann sagen kann, na, siehst du, da hast du die Zeit nicht dafür. Ja gut, wenn man die Zeit nicht dafür hat, soll man sich's besser auch nicht vornehmen. So. Also eine Planwirtschaft besteht darin, dass sie die Bedürfnisse, die sie befriedigen will, und das heißt dann, die kollektiv befriedigt werden sollen, dass man die sich vornimmt und dann den nötigen Aufwand dafür organisiert. Und es ist nicht, ich finde eine Methode, wie ich mehr Bedürfnisse, als ich befriedigen kann, im Aufbehalt und das Optimal und die optimale Mindererreichung dann anstrebe. Ja, letzteres ist aber das Bild, welches die Marktwirtschaft von sich haben möchte. Neuer Punkt. Jetzt waren wir auf der Seite der Bedürfnisse. Und da war schon das Lob des Marktes, ein Lob des Zwangs, der mit Freiheit verbunden ist. Das gleiche nach der Seite der Produktion ebenfalls. Gibt's einen Namen für die schlechte andere Wirtschaftsweise, die heißt Kommandowirtschaft. Da hört man sofort, Kommandowirtschaft ist ganz was schlecht. Das ist irgend so was wie in der Kaserne. Was ist dagegen unsere? In erster Instanz eine freie Wirtschaft. In der Marktwirtschaft ist jeder frei, das herzustellen, was er sich vorstellt. Das zu produzieren, dafür die Ressourcen aufzuwenden, wofür er es lohnend findet. Das war bloß die erste Hälfte des Lobs des Marktes. Kaum ist die Freiheit gelobt, kippt das Lob und das Lob wird zu einem Lob des Zwangs. Gott sei Dank haben wir den Zwang des Marktes und der bewahrt uns vor einer Produzentendiktatur. Ja, jetzt sind wir bei Kommandowirtschaft, da war die arme Produktion gezwungen vom Politbüro. Im nächsten Gedanken ist es der Produzent, von dem er sich denkt, der herrscht über die Gesellschaft und der Markt ist ein feines Heilmittel dagegen, weil er verhindert, dass der Produzent diktatorisch über die Konsumenten herrscht. Wiederum die Unterstellung, übrigens bei beiden, bei der Kommandowirtschaft wie bei der Produzentendiktatur, die Unterstellung, dass Leute, die in einer insgesamt doch für nützlich befundenen Arbeitsteilung drinstecken, unbedingt was anders machen wollen, als die Bedürfnisse derer zu befriedigen, für deren Bedürfnisse sie produzieren. Dass man also fürchten muss, wenn die Produzenten nicht gezwungen werden, dann diktieren sie. Dann tun sie was anders, als nützliche Dinge für den Bedarf zu produzieren. Genauso die unfreie Wirtschaft, die Kommandowirtschaft, es ist ein Unrecht, dass eine Zentrale den Produzenten vorschreibt, was sie zu tun haben. Da wird nach beiden Seiten hin ein Interessensgegensatz unterstellt, der aber nicht ausgeführt wird. Warum ist es denn so, dass die Produzenten am liebsten nicht das produzieren würden, was die Leute brauchen? Also warum muss man dem Markt danken, dass er marktgerechte Produktion oder nachfragegerechte Produktion erzwingt? Warum muss man dem Markt danken, dass er die Produzenten zur Effizienz zwingt? Man tut so, wie wenn so klar wäre, ja, Produzenten, die nicht gezwungen sind, die würden doch nie einen Beitrag zur Arbeitsteilung leisten. Umgekehrt aber, Produzenten, die von einer Zentrale gezwungen werden, werden unterjocht. Also gezwungen müssen sie werden, die Produzenten, aber von einer Zentrale nicht. Nochmal andersrum, wenn man denn tatsächlich an eine Arbeitsteilung denken würde, eine Teilung der notwendigen Arbeit, und da macht der eine dies und der andere jenes, damit am Schluss ein großer Umkreis von Produkten rauskommt und ein großer Umkreis von Bedürfnissen befriedigt wird. Wenn es da eine Zentrale gibt und die sagt dem einen, du magst Stiefel und du magst Sandalen, was wird denn dem für Unrecht angetan, dem Produzenten, wenn der eine Stiefel und der andere Sandalen machen soll? Es ist doch nicht schlimmer, Sandalen zu machen, als Stiefel zu machen oder umgekehrt. Da ist der Gedanke der Unterdrückung des Produzenten durch ein Politbüro gerade so verkehrt wie umgekehrt der Gedanke, und da muss man die Produzenten zwingen, dass sie Sandalen machen. Ja, was sollen sie sonst machen als Sandalen? Merkt er den Trick? Längst ist in der Unterstellung an die Privatwirtschaft gedacht, daran gedacht, dass der Anbieter einer Ware am liebsten Schund produziert und dafür 1 Million kassiert. Also am liebsten Geld nimmt und gar nichts hergibt. Längst ist an das gedacht. Längst ist also an den Interessensgegensatz der Privatwirtschaft gedacht. Aber vor ihm wird nicht geredet, denn wenn man vor ihm reden würde, käme ja Kritik der Privatwirtschaft raus. Jetzt ist der Interessensgegensatz der Privatwirtschaft unterstellt. Der wird aber jeder Arbeitsteilung quasi via Natureigenschaft untergejubelt. Um dann den Zwang des Marktes, wie das segensreiche Heilmittel gegen den schlechten Menschen, der als Produzent am liebsten den Konsumenten bescheißt und als Konsument am liebsten den Produzenten ausnimmt. Dann gehen wir mal weiter an dem Gedanken. Der Markt, Gott sei Dank gibt es den Markt, keine Produzentendiktatur, der Markt zwingt zu Effizienz, zu kostengünstiger Produktion, zu Qualität. Alles das, ist das eine Wahrheit? Wozu zwingt denn der Markt tatsächlich? Na, halt zu einer Produktion, die am Markt erfolgreich ist, in dem Zweck, auf den es bei ihr ankommt. Das darf man schon sagen. Dazu zwingt der Markt. Jeder Anbieter steht in Konkurrenz zu anderen Anbietern und er muss sich mit seinem Marktanteil gegen die anderen Anbieter durchsetzen, sonst findet praktisch eine Enteignung von ihm statt, sonst besitzt er schnell nichts mehr. Sonst hat er keinen Erfolg am Markt. Aber was ist denn jetzt das, wozu er da gezwungen wird? Gezwungen wird er erstens zu seinem eigenen Zweck am Markt Geld verdienen. Zweitens, das dafür Nötige tun. Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Effizienz, mit Qualität, mit bedarfsgerechter Produktion. Überhaupt nichts. Es hat was zu tun mit Effizienz beim Geldverdienen. Was heißt schon Effizienz? Übrigens, das ist ein wichtiger Punkt. Man wird oft intellektuell beschwindelt, wenn man so Zeug gesagt kriegt wie Effizienz. Effizienz ist ein Wort. Das ist wie ein Adjektiv zu einem Substantiv. Bei Effizienz muss man immer sagen, bei was? Effizienz heißt doch, eine Tätigkeit wird ihrem Zweck entsprechend gemacht. Und zwar ihrem Zweck entsprechend gut. Aber welchem Zweck da entsprochen wird, das wird gar nicht mehr gesagt. Du kriegst gesagt, na, Effizienz muss heute doch alles sein. Und jeder stimmt zu. Und die Frage, bei was denn genau, die kommt schon gleich nicht mehr. Also eins stimmt, natürlich müssen marktwirtschaftliche Produzenten effizient produzieren. Effizient, in welchem Sinn? Im Sinn, ihre Kosten müssen klein sein und sodass im Verkaufspreis ein Gewinn steckt. Die Effizienz muss sein. Sonst noch eine. Wäre die Frage, ich komme später nochmal drauf, dass Effizienz in unserer Gesellschaft was völlig anderes ist, als zweckmäßig arbeiten. Schon effizient, aber halt die Effizienz der Marktwirtschaft. Um es noch anders auszudrücken, der Markt zwingt nicht zur Effizienz, sondern der Markt definiert, was in dieser Gesellschaft effizient ist. Also zum Beispiel das Thema Qualität. Zwingt der Markt zur Qualitätsproduktion? Einen Scheiß. Der Markt zwingt zu einer Produktion, die der Nachfrage entspricht, die geeignet ist, die Nachfrage auszunutzen. Die geeignet ist, das Geld in den Geldbeuteln der Bürger auf sich zu ziehen. Schund ist dafür gerade recht, wenn die Armut der Kundschaft dazu passt. Also von wegen Qualität, das stimmt doch nicht. Schau mal, unser Land ist im Moment vom BSE-Thema beherrscht. Ja, da hat der Markt mal wieder prima funktioniert. Übrigens prima funktioniert. Man möchte fast sagen, alle Beteiligten beschwören, dass es doch der Markt war, der sie zu diesem Handeln gezwungen hat. Ist euch das geläufig? Es gibt doch jetzt jede Menge Tagrunden und es geht immer darum, die Bauern sind die Schweine, die haben das falsche Zeug verfüttert, die Tiermehlproduzenten sind die Schweine, die haben Tiermehl ins Futter gemischt. Die Regierung, die EU ist der Übeltäter, der senkt die Interventionspreise für Rindfleisch so furchtbar. Und am Schluss, der Konsument ist der Übeltäter, der wollte ja immer das billige Fleisch. Jetzt stellt euch vor, jetzt sagt der Bauer, na, er hat doch bloß gemacht, was marktwirtschaftlich rationell ist. Er hat doch nur geschaut, dass er kostengünstig das Rind zu dem Preis hinbringt, zu dem er es auf dem europäischen Markt los wird. Und dabei ist er immer effizienter geworden. Ist er wirklich. Er hat immer weniger Kosten ins Kilo Rindfleisch stecken müssen. So, jetzt kommt halt das raus. Der Konsument hat sich perfekt marktwirtschaftlich verhalten. Er hat gesagt, er vergleicht die Angebote und nimmt das kostengünstigere. Das ist ja seine Aufgabe. Jetzt kriegt er gesagt, du wolltest ja immer das billige Fleisch. Also da haben wir einen wunderbaren Fall dessen, dass natürlich in der Marktwirtschaft, wo es eben den Interessensgegensatz von Produzent und Konsument gibt, aber den gibt es nicht in der Natur, den gibt es nicht in jeder Produktionsweise der Weltgeschichte, sondern in der, wo halt privat produziert wird. In der ist natürlich die Verfälschung des Gebrauchswerts ein Mittel des Erwerbs. Erst dann kommt das Ding, ja, wenn man die Verfälschung des Gebrauchswerts merkt als Käufer, naja, dann muss man sich entscheiden, ob man den billigen Stund nimmt, weil man sich nicht mehr leisten kann, oder ob man mehr Geld hinlegt und eine bessere Qualitätsstufe kauft. Aber dass es in unserem ausgebauten Wirtschaftswesen von jedem Produkt 100 Qualitäts- und Preisstufen gibt, also immer für die Armut auch ein Angebot, halt das Schlechte, das zeugt davon, dass die Produktion perfekt marktgerecht angepasst ist. Ja, auf jeden Geldbeutel hat man sich als Anbieter spezialisiert. Es gibt die Luxusanbieter, es gibt auch beim Fleisch diejenigen, die das gute Fleisch anbieten. Und es gibt auch die Kunden, die das Fleisch kaufen. Es hängt halt am Geldbeutel und an dem, wie viel sie haben. Also die Behauptung, der Markt sorgt für Qualität, ist eins der schönsten Märchen. Der Markt zwingt nur zu einem erstens vergleichbaren und zweitens der Armut oder dem Reichtum, der Kundschaft angepassten Angebot. Nur dazu zwingt er, zur Qualität zwingt er überhaupt nicht. Umgekehrt, der Erwerbstrieb reizt an, dauernde Experimente zu machen. In puncto Qualität unterbieten, ohne dass man es merkt. Wenn man es dann merkt, dann ist es schlecht, dann ist es wieder preisschädigend. Aber bis dorthin ist es ein einziges Kunstwerk der Lebensmittelverfälschung, gibt schon seit Hunderten von Jahren Lebensmittelverfälschung. Und bei uns gibt es in der ganz modernen Form, und da ist der Rinderwahnsinn, aber wie gesagt, der Rinderwahnsinn ist ja ein Thema. Im nächsten halben Jahr hast du den Salmonellenskandal, dann hast du den Skandal, dass die Hühner mit Klärschlamm gefüttert werden. Und. Das hört ja nicht auf. Und alles das ist Marktwirtschaft, weil alle Beteiligten verhalten sich perfekt marktgerecht. Also, der Markt zwingt zur Effizienz, aber nicht zur Effizienz der konkreten Arbeit, des Herstellens von Gütern überhaupt, sondern der Markt zwingt zur Effizienz in der Kostenfrage. Weniger Kosten reinstecken bei einem gegebenen Verkaufspreis. Zu der Effizienz zwingt der Markt. Und ob das dasselbe ist wie rationell produzieren, das bezweifle ich sehr. Noch so eine Opposition. Das ist jetzt die vierte. Vierte Opposition ist geplante oder spontane selbstregulierende Arbeitsteilung. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das jemals gelesen habt, aber wahrscheinlich kennt, ist das die Abteilung volkswirtschaftliche Grundlagen oder volkswirtschaftliche Grundansichten. Die hat jeder schon mal gehört. Die Behauptung ist, ja, im Osten, da hat es ja geplante Arbeitsteilung gegeben. Da hat eine politische Behörde gesagt, wie groß der Stahlsektor sein muss und wie groß die Autoindustrie sein muss und wie groß die Strumpfwerke sein müssen und. Alle Abteilungen des nationalen Produzierens werden in Qualität und Quantität politisch reguliert. Und in der freien Marktwirtschaft, da reguliert sich das von selber und, Behauptung, viel besser als geplant. Denn die Zentrale kann gar nicht wissen, was es für alles braucht. Und sie kann gar nicht wissen, oder erstens, erste Behauptung, sie kann gar nicht wissen, was es in der Gesellschaft alles braucht. Und zweitens, sie kann nicht schnell flexibel reagieren, wenn sich am Bedarf was ändert. Zu der Behauptung wollte ich noch was sagen. Nämlich die eine Hälfte, die habe ich vorhin schon mal gesagt, unter der Überschrift von wegen Koordinationsleistung. Die nicht geplante, selbstregulierende Arbeitsteilung der Marktwirtschaft, die so gelobt wird, was ist sie denn anderes, als dass Tausende von Menschen probieren, ob sie eine Nische in der Arbeitsteilung finden, in der sie Geld machen können. Und manche schaffen es und andere ruinieren sich damit. Arbeiten ein halbes Leben und stellen dann fest, dass sie pleite sind. Jede Menge Leute machen sich selbstständig. Versuchen, die Nische in der Arbeitsteilung zu finden. Und wenn das die rationelle, spontane, selbstregulierende Arbeitsteilung ist, dann ist an der Stelle richtig auffällig, die menschlichen Opfer dieser Arbeitsteilung werden einfach nicht gezählt. Die andere Hälfte ist, es ist halt auch eine Gesellschaft, in der teilt sich niemand die Arbeit. Es ist nicht so, dass da welche sagen, wir brauchen so viel von dem und so viel von dem. Sondern alle möglichen Bewerber versuchen, sich ins Angebot reinzudrängen, häufig genug, indem sie andere verdrängen. Und was dann am Schluss rauskommt, das nennt man Arbeitsteilung. Aber da ist nie die Arbeit geteilt worden. Da ist die Kooperation, die mit Arbeitsteilung gemeint ist, das Aufeinanderbeziehen der qualitativ und quantitativ bestimmten Abteilungen der Produktion in einer Gesellschaft. Das ist überhaupt nie passiert. Das Ganze ist das Ergebnis eines Kampfes, in dem gibt's halt Sieger und Verlierer. Aber die andere Hälfte ist ja noch das Ulkige, nämlich, und planen geht nicht, das kann man nicht wissen. Als ob der Markt das Wissen um die konkrete Arbeitsteilung den Unternehmern ersetzen würde. Es ist doch nicht so, dass der Unternehmer blind auf den Markt stolpert und sagt, jetzt schaue ich mal, was ich kriege. Also wer ein Auto herstellt, der weiß von sich, wie viel Plastik er braucht, wie viel vorgefertigte Plastikteile er braucht, wie viel Drähte er braucht, wie viel Stahlblech er braucht und. Und all das weiß er quantitativ und qualitativ bestimmt. Und nicht nur das, er kennt auch seinen Lieferanten. Er weiß auch, ob sein Lieferant in der Lage ist, eine Ausweitung des Bedarfs, wenn er sie hinbringt, selber mitzumachen. Oder ob er sich dann einen anderen noch suchen muss dazu. Das wissen die alle. Es stimmt doch nicht, dass in der Planwirtschaft geplant wird und es geht gar nicht. Und in der Marktwirtschaft, na, sagen wir so nach dem Muster, da probiert jeder mal aus und schaut und es geht viel besser. In der Marktwirtschaft wird auf Teufel komm raus geplant, aber halt für einen anderen Zweck. In der Fabrik wird minutiös geplant, Ein Fließband ist eine totale Planung der Arbeit. Wenn es heute keine Fließbänder mehr gibt, dann wird die Arbeit erst recht noch viel mehr geplant. Just in time. Alles ist ein einzig getakteter Prozess. Da fehlt es überhaupt nicht an Planung. Aber nicht nur in der Fabrik, auch zwischen dem Produzenten und dem Lieferanten findet jede Menge Planung statt. Inzwischen als elektronische Verknüpfung der beiden Produktionen und sogar das, was man gar nicht planen kann, planen Sie in unserer Gesellschaft. Marktforschung machen Sie und dann planen Sie in Absatz. Absatzplanung. Du liest heute, wie viele Autos Mercedes nächstes Jahr verkauft. Und dann sagen Sie, planen geht nicht. Irgendwie haben die doch nicht alle Tassen im Schrank. Nur weil sie ja eben den Vergleich der einen Produktionsweise mit der anderen über die Methode der, über die vermeintliche Methode der Koordination abwickeln wollen. Nur deswegen sagen sie, planen ging nicht. Aber am Markt ausprobieren, das geht. Und dann schaut man genauer hin und dann stellt man fest, die planen um nichts weniger als die Planwirtschaftler. Um gar nichts weniger. Nur für einen anderen Zweck. Insofern legt die Planwirtschaft das Wort Planwirtschaft. Also der Vergleich der beiden Produktionsweisen unter den Überschriften Planwirtschaft, Marktwirtschaft ist verkehrt. Ich habe schon vorhin viel gesagt über verkehrt. Jetzt eine neue Fassung von verkehrt. Planwirtschaft legt viel weniger fest als Sozialismus. Dass eine nationale Wirtschaft zentral geplant wird, das ist noch lange nicht Sozialismus. Da kommt schon ein bisschen darauf an, für welchen Zweck geplant wird. Jede Kriegswirtschaft ist eine Planwirtschaft. Der Kaiser und der Hitler haben auch Planwirtschaften gemacht, partielle. Also, dass eine Wirtschaft geplant wird, das ist noch nicht, das reicht uns noch nicht. Es käme schon ein bisschen darauf an, zu welchem Zweck wird geplant. Welches Lohnen soll denn da gelten? Und da gibt es noch viel mehr Gesichtspunkte des Lohnens, als bloß möglichst großer Output. Lohnen, wie kommt die Arbeit vor? Wird sie auch ein wenig geschont? Ist der Mensch nach der Arbeit nicht ausgelaugt, sondern hat er noch was vom Leben danach? Alle die Seiten des Lohnens gibt es doch auch noch. Gut. Und Marktwirtschaft andererseits legt viel mehr fest als eine Methode der Koordination. In Marktwirtschaft steckt, unausgesprochen zwar, aber doch sehr definitiv, in Marktwirtschaft steckt schon der Zweck der ganzen Produktionsweise. Da komme ich jetzt als nächstes dazu. Bisher war, Marktwirtschaft ist eine ideologische Bezeichnung für die Produktionsweise, in der wir leben. Ideologisch soll das heißen, eine verkehrte. Eine, die sagt keine Wahrheit über die Welt, sondern macht einen falschen Vergleich und am Vergleich ein ideologisches Lob unserer Wirtschaft. Jetzt die zweite Hälfte, Marktwirtschaft, was sagt sie denn? Was sagt sie denn über das Produzieren und seinen Zweck? Nun, Markt ist kein Ort, kein Marktplatz, sondern Markt ist der Umstand, dass alle Produkte Waren sind. Dass also jeder, der was herstellt, die Sache für sich zu einer ökonomisch sinnvollen Operation nur dadurch macht, dass er einen Käufer findet, der ihm Geld dafür gibt. Das ist Markt. Insofern ist Marktwirtschaft eine die unterstellte Arbeitsteilung. Völlig klar. Ohne dass jeder was anders produziert, gibt es keine Marktwirtschaft. Also bei den berühmten Subsistenzbauern, da braucht es keinen Markt. Die haben einfach untereinander nichts miteinander zu tun. In der Marktwirtschaft produziert jeder für den anderen. Aber die Befriedigung des Bedürfnisses des anderen ist keinem Zweck. Sehr merkwürdige Form der Arbeitsteilung. Jeder produziert fürs Bedürfnis des anderen und dabei nur für sich selber. Das Bedürfnis des anderen ist vonnöten. Es ist aber nicht der Zweck der Produktion. Ich stelle die Schuhe her, die andere brauchen, damit sie Schuhe haben. Sondern das Bedürfnis des anderen ist die Schwäche, bei der er gepackt wird. Dass der Konsument meine Ware braucht, ist mein Hebel an ihm, ihm Geld aus der Tasche zu ziehen. Und jeder hat das Bedürfnis, mit seiner Ware, die er herstellt, oder die er zu verkaufen hat, für viele ist es ja bloß, dass sie sich selber verkaufen, oder ihre Arbeitszeit verkaufen. Mit seiner Ware, die er herstellt, möglichst viel Geld zu kassieren. Insofern ist die Herstellung der Güter, und da muss man sich mal zurückerinnern an die Volkswirtschaftslehre. Die Volkswirtschaftslehre sagt, der Zweck jeder Wirtschaftsweise ist die Herstellung nützlicher Güter. Und die allererste, abstrakteste Entdeckung über unsere Wirtschaftsweise ist, die Herstellung nützlicher Güter ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Für jedes Mitglied der Wirtschaftsgemeinschaft, für jedes Wirtschaftssubjekt, ist die Herstellung nützlicher Güter nicht der Zweck, sondern der Hebel, das Instrument. Und der Zweck ist der Erwerb von Geld. Was ist Geld in erster Instanz? Geld ist das Kommando über die Warenwelt. Das Instrument, mit dem ich mir die Produktion in aller anderen immerzu zugänglich machen kann. Also ich finde die ganze Überlegung ich finde alle Argumente, die jetzt da gefallen sind, nicht so verkehrt, muss ich schon sagen. Ist vielleicht jetzt ein wenig weitläufig geworden, aber ich finde sie alle nicht so verkehrt. Schauen wir mal, dass wir nochmal den Punkt treffen, ja? Dein zentrales Argument war, die Wirtschaftsweise ist deswegen so erfolgreich, weil sie der schlechten Natur des Menschen gerecht wird. Und die anderen Produktionsweisen, das waren alles, es gibt in der Literatur auch viel Auskünfte in der Richtung, die haben die Vernunft des Menschen überschätzt. Die haben geglaubt, der ist gescheiter, aber der ist blöder. Und so Zeug, gut, so. Jetzt geht's. Ja, also dein Argument eben, die schlechte Gesellschaft entspricht der schlechten Natur und ist quasi der passende Deckel auf den Topf. Jetzt hat es Gegenargumente gegeben, ja. Das eine Gegenargument war, was heißt schon erfolgreich? Das war gar kein gewaltfreier wirtschaftlicher Leistungsvergleich, war die eine Richtung. Da war immer eine Gewaltseite im Spiel und der kalte Krieg ist halt eine Chiffre dafür. Ja, und es gibt ja welche sogar, die schließen das zusammen und sagen, na gut, und wer hat denn die besseren Waffen hergebracht? Ja klar, wer konnte wen totrüsten? Also ist der Kapitalismus doch das bessere System, weil er besser andere totrüsten kann. So. Interessant ist für mich jetzt, oder ich will auf den Punkt nochmal zurück, du kommst mit einer Antwort, ja, mit quasi der letzten Antwort zu der Debatte, die geht. Und das ist das Argument, ich weiß, der Mensch ist schlecht. Und das gehört richtig hin, das ist richtig, übrigens in jeder Wissenschaft. Du kannst in die Pädagogik gehen, du kannst in die Ökonomie gehen, du kannst in die Politikwissenschaft gehen. Am Schluss jeder Wissenschaft und vor allen Dingen, wenn welche sagen, das ist doch nicht vernünftig, das müsste doch nicht sein. Irgendwann kommt das letzte Argument und sagt, es müsste nicht sein, vernünftigerweise, aber der Mensch ist unvernünftig. Und da, unter den Bedingungen, muss es sein. So, jetzt als Hauptgegenargument, wo weißt jetzt du das her, dass der Mensch so blöd ist? Woher? Woher kennst du die Natur des Menschen? So, siehst du, jetzt kommt das Gegenargument. Was? Also, Leute, wir müssen da wegen abkürzen, das Ding, ja? So, meine Gegenfrage hat auf was gezielt? Wo weißt du das her, habe ich gefragt. Das zielt auf folgenden Punkt. Du weißt halt aus der Gesellschaft, die du hier vor dir hast. Wo sollst du das auch sonst her wissen? In der Gesellschaft sind die Leute zu feindlichen Interessen, zu gegensätzlichen Interessen, aber tatsächlich genötigt. Wer ein Privateigentümer ist und am Markt Erfolg haben will, da kommt es gar nicht auf seine Natur und seine Einbildung an und was er sich wünscht und denkt, dann muss er sich gegen andere Anbieter durchsetzen. Das ist nicht eine Frage des Möchtens, sondern das muss er. Jetzt drehst du es rum und sagst, dass er im Markt steht und dass er das jetzt muss. Ja? Das kommt daher, dass der es in seinem Innern immer schon will. Und dann ist es günstig, wenn es in der Form des Markts abläuft und nicht in der Form des Kampfes aller gegen alle. Nur einen anderen Beweis als in unserer Gesellschaft stehen die Menschen in feindlichen Gegensätzen. Einen anderen Beweis dafür hast du gar nicht. Wenn, dann gibt's du hast es ja schon angedeutet, dann gibt's natürlich Beweismittel, die gehen auf andere Gesellschaften, Kain und Abel, und in die Anthropologie rein. Ja, wir erforschen. Und der ganze Witz mit der Anthropologie kommt überhaupt bloß davon, weil irgendwer das, was er hier sieht, unbesehen, nämlich ohne weiteres Argument, für notwendig erklären will. Deswegen fängt er an zu sagen, da gehen wir mal auf die Südmolukker und Molukken und schauen uns Naturvölker an. Sonst könnten uns die Naturvölker völlig wurscht sein. Nur weil man beweisen will, das ist die Natur des Menschen.
Woher weiß man, dass der Mensch so schlecht geht, der notwendigerweise so schlecht geht, weil der kann der nicht dazu zwingen. Der Widerspruch liegt doch in was anderem. Wir haben von hier gesehen, dass die schlechten Frauen, der glaubt an die ganzen Frauen, der ist eigentlich das andere. Seitdem ist doch in sich ein Widerspruch. Der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft tut den schlechten Menschen am besten bändigen. Und dann hat sie lauter Dinge, wo der Mensch schlecht ist, die im Kapitalismus passieren. Wo werden das Glauben im Kapitalismus gebändigt? Wo werden da Leid im Kapitalismus gebändigt? Es soll jetzt alles ein Argument dafür sein, dass der Kapitalismus, dass die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus eine gute Bändigung von diesen bösen Menschen wäre und es kommt trotzdem zwar da alles miteinander vor. Das ist doch ein Bändigung.
Also gut, die Seite, dass man selber sagt, ich stimme dir zu, der Mensch ist böse, aber nur wegen dem System. Die quält man auch nicht. Also die streichen wir mal. Die andere Seite, dass das ein Zirkelverfahren ist, das möchte ich deswegen nicht gleich weggeschmissen haben, nämlich aus der Betrachtung dieser Gesellschaft wird ein Urteil über... Also aus der Betrachtung dieser Gesellschaft und der Gegensätze, die es hier gibt, die werden für Menschen notwendig erklärt, ohne weiteres Argument, indem er einfach die Gegensätze, in denen die Leute stehen, zu ihrer Natur erklärt. Oder zum Ausfluss ihrer Natur erklärt. Das ist eigentlich argumentfrei. Gut, das möchte ich schon festhalten.
So.
So, den Widerspruch, der war noch nicht dran, der kommt jetzt. Ja, den hat sie jetzt schon angepackt, genau. Der Widerspruch ist der Reiz noch. Das ist noch ein stärkeres Argument gegen die Auffassung, ist, dass sie ja ein immanenter Widerspruch ist. Genau, und das magst du.
Ja, und der Reiz heißt im Ausdruck für Menschen, wenn es dauernd gebändigt wird, der Konflikt ist. Auf der anderen Seite soll es doch gebändigt werden, das soll nicht mehr. Und mal jetzt eine Frage, entweder ist es eine Sau oder er muss gebändigt werden. Beides kann jetzt seine Unentsprechendes sein. Das ist einfach unmittelbarer
Widerspruch. Ja. Ist euch das schon mal aufgefallen, der Gedanke? Es ist ein unmittelbarer Widerspruch, auch wie du sprichst, ja? den kann man auf dich persönlich beziehen. Und du sagst, die Menschen sind blöd. Und dann möchte ich immer als erstes sagen, und gilt es für dich? Du bist blöd. Und du willst nicht vielleicht sagen, na, das lasse ich jetzt. Ja oder nein? Ist wichtig. Wenn ich rausfinde, dass ich was blöd gemacht habe, na, dann sage ich doch, na, das höre ich auf. Und nein, du gar nicht jetzt. Wenn der Mensch aber der ist, der sagt, das ist verkehrt, das ist, ich sehe ein, dass das dumm ist, warum soll man dann sagen, aber ich muss dabei bleiben? Aber zu unserem bürgerlichen Weltbild, zum Weltbild unserer Gesellschaft gehört, dass die Menschen sich gleichzeitig für Idioten halten, also es besser wissen, und gleichzeitig den Glauben pflegen, dass sie es nicht ändern können. Und das ist eine Dummheit, das müsste nicht sein. Also das ist das wichtigste Argument zu dem Punkt Menschennatur. Ja, das ist ein schöner Hinweis darauf. Immer wenn laut gesagt wird. Also Leute, hör zu, bremsen wir das Ganze mal wieder. Das Ding mit dem Menschenbild ist, da kann man immer und mit einem gewissen Recht immer den Widerspruch dieser beiden Seiten ausreizen. Ja? Ich habe es versucht, es möglichst vom Prinzip her zu sagen, dass da der Widerspruch, der Mensch ist, jeder, der sagt, der Mensch ist dumm, sagt selber, er weiß es besser. Sonst würde er es ja nicht sagen. Und gleichzeitig bleibt man drauf und es muss auch so sein. So, jetzt haben wir drüber geredet, du hast ja auch schon gesagt, okay, in dem Sinn, Menschennatur, kann man ja festhalten, hast du es erstmal zurückgezogen und gesagt, nein, also, klar, wenn sie es einsehen, dass es besser wäre, dann ist es nicht so weit her mit der Menschennatur. Halten wir die Seiten mal fest. Der Vorwurf ist also weniger der, dass die Menschen Egoisten sind, sondern und dass sie aufhören sollen, Egoisten zu sein und Altruisten werden sollen. Das in den Alternativen wird immer gedacht. Ich stelle mir auch vor, in den Alternativen hast du es dir zurechtgelegt. Also du stellst dir auch sowas vor wie Sozialismus, hast du jetzt mehrfach gesagt, das wär sowas wie jeder denkt an anderen anstatt an sich. Verstehst du, das ist quasi die Umkehrung des Egoismus-Weltbilds. Ich möchte sagen, das ist nicht der Vorwurf und das ist nicht der Punkt. Das Argument von mir ist, die Menschen sind schlechte Egoisten. Die zweckmäßige Versorgung von sich organisieren sie nicht zweckmäßig. Deswegen müssen sie viel mehr arbeiten, als sie müssten. Deswegen kriegen sie viel weniger raus, als sie könnten. Merkst, der Vorwurf ist nicht, die sind Egoisten und keine Altruisten. Ich hätte gern, dass sie Altruisten sind. Das ist die Predigt, die kann man in jeder Kirche hören. Das ist nicht meine. Meine Predigt ist, die sind schlechte Egoisten. Ja, also bloß damit da Klarheit herrscht, wo ich hin will, damit du da Idee kriegst, was gemeint ist und so. Das ist nicht, also gut, weil jetzt schließen wir den Punkt ab. Du hast die Idee mit der Menschennatur aufgebracht. Ich will noch ein paar Sachen, wir müssen ja bis 10 Uhr fertig werden, weil dann geht der Krach los. Ich will noch ein paar Sachen sagen, wenige. Aber zwei oder drei Schritte will ich noch machen über das, was ich bisher gewollt habe. Nämlich die Reihenfolge. Also Marktwirtschaft ist keine Methode, ja, das war die alte erste Hälfte der Diskussion. Sondern in Marktwirtschaft ist schon eine ganze Menge Wirtschaftsweise definiert. Nämlich, es ist eine Wirtschaftsweise, in der geht es um Gelderwerb, in der ist die Produktion der Güter nicht Zweck, sondern Mittel des Gelderwerbs, in der geht es dann um Geld haben. Und einen Übergang will ich noch machen. Wenn es um Gelderwerben geht, dann ist selber produzieren und verkaufen, damit man Geld besitzt, ein schlechter Weg. Da muss man immer das an Arbeit selber neistecken, was man hinterher dem Markt an Geld entzieht. Wir wissen, so geht's ja auch gar nicht. Es ist viel besser, Leute zu kaufen und die arbeiten zu lassen, fremde Arbeit zu organisieren
und deren Produkt verkaufen, das führt zu Ergebnissen. Wenn man dem Markt immer bloß an Geld so viel entziehen kann, wie man ihm selber an persönlicher Arbeit vorher neigesteckt hat, da kommen keine großen Reichtümer zustande. Große Reichtümer kommen zustande, wenn man andere Leute arbeiten lässt und deren Produkt verkauft. Und dann aber ist Effizienz dieses Produktionsprozesses, die kriegt dann ganz andere Eigenschaften, als man sich denkt, wenn man das Wort Effizienz mal so sagt. Effizient ist es dann, also effizient im Sinn des Zweckes, ist es dann vielleicht einmal die Produktivität zu steigern, also bessere Maschinen zu kaufen. Wofür ist es effizient? Um bezahlte Arbeit zu sparen. Ist es ein Glück? Ja, für den Unternehmer schon, für den Arbeitnehmer ist es die Entlassung. Dann ist seine Erwerbsquelle kaputt. Effizienz in unserer Gesellschaft ist gegen die Erwerbsquelle dessen, der mit Arbeit, der seine Arbeit verkaufen will, gerichtet. Effizienz in der Produktion ist aber gerade so gut zu erzielen, wenn man nicht die Produktivität steigert, sondern wenn man die Leute einfach schlechter bezahlt. Das ist genauso ein Fall für Effizienz. Wenn nämlich die Kapitaleffizienz oder die Kapitalproduktivität der Maßstab von effizientem Produzieren ist, dann ist schlechter bezahlen, schneller arbeiten lassen, genauso gut wie produktiver arbeiten lassen. Alles ist das Gleiche. Also, an der Stelle darf man überhaupt nicht mitmachen, na, Effizienz ist doch ein Plus, ist doch was Vernünftiges. Die Effizienz in unserer Gesellschaft besteht darin, dass der Markterfolg umso größer ist, je weniger die Lohnarbeiter von ihrer Arbeit haben. Das ist Effizienz. Also von wegen, dass man da so einfach mitmachen darf, der Markt zwingt zu Effizienz. Ich habe vorhin schon mal am Thema Qualität drüber geredet. Ich wollte aber den Zusammenschluss noch machen. Wenn man anfängt, andere für sich arbeiten zu lassen, ja, dann kommen Gesichtspunkte der Effizienz ins Spiel. Oder dann wird Effizienz nochmal neu definiert. Und dann ist die ganz was anderes als Effizienz im Sinn von die konkrete Arbeit möglichst zweckmäßig organisieren. Die konkrete, soll ich mal sagen, die auf die Güter gerichtete Arbeit zweckmäßig organisieren. Kommen ganz andere Gesichtspunkte der Effizienz ins Spiel. Jetzt bin ich fertig mit dem Abschnitt. Jetzt will ich noch einen Punkt anfügen. Nämlich, nehmen wir es doch mal so. Du bist an der Uni in einem VWL-Seminar und erzählst im Ton der Kritik, wie ich das tue, so ein Zeug, wie ich das sage. Sagen die Leute dort Quatsch? Die Welt ist nicht so. Sagen die das? Tun sie nicht. Die sagen, so ist es schon. Aber es ist ja der Witz an der Marktwirtschaft, dass lauter egoistische Interessen im Spiel sind. Jeder denkt nur an sich. Und unmittelbar ist der Erfolg des einen, auch die Beschränkung des Erfolgs, oft genug der Misserfolg des anderen. Weil sie ja Konkurrenten sind. Aber Adam Smith sagt, durch den allseitigen Egoismus setzt sich, wie heißt es, bringe das Bild nicht mehr zusammen, verborgene Hand, unsichtbar, invisible hand. Die Invisible Hand des Marktes sorgt doch fürs größte allgemeine Gut. Ich will jetzt, ist ja praktisch alles schon erledigt drüber, ich will bloß auf einen Punkt jetzt raus. Die Volkswirtschaftslehre kritisiert ihre Klassiker, den Marx, aber genauso den Ricardo und den John Stuart Mill und solche frühen Nationalökonomen. Die kritisiert sie, weil sie von einem Wert geredet haben, die Alten. Nicht nur die Linken, auch die rechten Alten haben von einem Wert geredet. Was ist das regelnde Gesetz des Tausches? Was ist das regelnde Gesetz der Konkurrenz? Da sagen die, das sind Metaphysiker, die reden von was hinter den Fakten. Sowas darf man nicht machen. Ich will mich jetzt nicht in den Punkt reinmischen, ob das Berechtigtsurteil ist oder nicht. Ich will bloß den Maßstab nehmen. Von was hinter den Fakten reden, das dürfen wir auf keinen Fall. Aber was ist denn das mit der Invisible Hand? Was ist denn überhaupt die Aufforderung,
betrachte das Marktgeschehen nicht auf der Ebene, auf der es passiert, und da ist der Erfolg des einen der Schaden des anderen, sondern tritt zurück und schau quasi auf einer anderen Ebene, von einer anderen Ebene her auf die Sache. Sieh, was hinter den Fakten, nämlich hinter den Facts des Gegeneinander, sehen wir ein größtes allgemeines Gutes. Das ist die Aufforderung zur Metaphysik. Das ist die Aufforderung zu, leg dir kein, analysiere nicht die Dinge, wie sie sind, sondern leg dir eine Anschauung dazu zu. Und zu der Anschauung können wir dir noch einiges bieten. Und dazu muss ich noch irgendwas erzählen. Denn die Anschauung ist erst fertig. Die Anschauung, dass der Markt der große Koordinator ist, die Anschauung ist erst fertig, wenn ich jetzt meine letzten paar Schritte mache. Es ist nämlich wichtig zu sehen, dass das Lob des Marktes, eben, dass der da ein großer Koordinator ist, dass der den größten allgemeinen Nutzen herstellt, dass das Lob des Marktes nicht identisch ist mit der Behauptung, und es steht doch bestens. Dieser Gedanke der Marktwirtschaft, dieser methodische Gedanke, diese Wirtschaftsweise hat einen tollen Mechanismus. Dieser Gedanke macht sich frei von der Behauptung, und es steht durch diesen tollen Mechanismus steht's doch zum Besten. Sondern es ist eine Methode, wie man auch kritische Sachen einregistriert. Da gibt's, da meinetwegen Wohnungsnot. Ist das ein Beweis, dass der Markt halt doch nicht gut funktioniert? Was sagt die VWL? Die VWL sagt, tja, der Markt ist nicht schuld. Die Marktteilnehmer haben sich nicht marktkonform verhalten. Die Marktteilnehmer sind nicht bereit, für Wohnung den angemessenen Preis zu bezahlen, und dann wird natürlich zu wenig davon zur Verfügung gestellt. Ist ja ganz klar. Wenn dann wegen der Knappheit der Mietpreis steigt, ist das eine ganz natürliche Reaktion des Marktes. Und schon gleich wieder versehen mit dem kleinen Versprechen, und dann werden sie auch mehr. Ob sie dann mehr werden, ist übrigens eine zweite Frage. Arbeitslosigkeit. Es gibt Arbeitslose. Was sagt derjenige, der die Koordinationsleistung des Marktes immer hochhält? Der sagt, ja, am Markt liegt's nicht. Die sind halt zu teuer, die Kerle. Wären sie billiger, dann würde Markträumung ihres Produkts oder ihres Angebots stattfinden. Insofern ist die Theorie lustig. Sie behauptet gar nicht, dass es gut steht, sondern sie ist eine Theorie der Schuldverteilung für alles, was irgendwer irgendwann schlecht findet. Wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendein national anerkannter Missstand auftritt, dann sagen die Marktwirtschaftsideologen, ja, kann ja auch gar nicht anders sein, wenn man sich nicht marktkonform verhält. Und das ist übrigens ein lustiger Gedanke. Weil die erste Hälfte war doch, die Menschen sind blöd, gut, dass es den Markt gibt, der sie koordiniert. Also jetzt ist der Markt die objektive Vernunft, weil die subjektive ja so schwach ist. Der Markt regelt's, der Markt bringt's in Ordnung, was die Leute nicht hinkriegen. Und in der zweiten Etage heißt es dann, ja, und wenn die Leute es nicht richtig machen, dann kriegt's der Markt natürlich auch nicht hin. Und insofern, jetzt nehmt mal die FAZ zum Beispiel, also die lese ich immer, die Frankfurter Zeitung, und lest, wie da Kritik an allen möglichen, wie gesagt, einmal ist der Wohnraum nicht in Ordnung, dann ist BSE, dann ist Umweltverschmutzung, lauter Zeug, und was machen sie draus? Immer, werden lauter Subjekte, die sich nicht marktkonform verhalten. Jetzt müssen die Menschen wieder dafür sorgen, dass der Markt kann. Erst sollte doch der Markt das Hilfsmittel für die Schwäche und Dummheit der Menschen sein. Und jetzt müssen die Menschen dafür sorgen, dass der Markt kann. Und immer, wenn es was zum Kritisieren gibt, und zum Kritisieren gibt es in unserer Gesellschaft immer was, kriegen die Leute gesagt, ihr habt gegen den Markt verstoßen. Und jetzt ist die Theorie endgültig immun. Kein Faktum kann mehr als Beweis taugen, dass der Markt was Schlechtes ist. Weil jede anerkannte Schlechtigkeit der automatische Beweis dafür ist, dass die Leute gegen den Markt verstoßen. Und da merkt man, das ist auch immune, eine gegen Fakten immune Weltanschauung. Also bis hierher wollte ich das noch erzählen. Der ist ja ganz wichtig, der Umgang mit der Geschichte. Am Schluss ist doch das ganze Lob des Marktes, der Markt ist ein toller Koordinator. Am Schluss behauptet kein Schwein, dass dann alles gut koordiniert ist. Sondern alle sagen, oder die Marktwirtschaftler sagen, es könnte gut koordiniert sein, wenn nicht dauernd gegen den Markt verstoßen würde. Also das wollte ich jetzt noch erzählen. Jetzt sagt was, vielleicht bis der Krach losgeht, können wir ja jetzt diskutieren, probieren. Und wenn der Krach da ist, können wir schauen, ob wir aufhören oder weitermachen. Aber was sagt er zu dem Schluss noch? Ist ein Typ nicht Bravo oder so. Klasse. Es war die Frage, gibt's was anzumelden? Oder vorhin ist so flott diskutiert worden, da habe ich mal unterbrochen und gebremst. Erstens, weil ich darauf achten will, dass die Linie ein wenig erhalten bleibt. Zweitens, weil ich wegen dem Krach Sorgen gehabt habe. Jetzt herrscht wieder Freiheit.
Dass er sich marktkonform verhalten, positiv aufgegriffen von auch kritischen Marktbeobachtern, wie von Raucher Schüsser beispielsweise, die den Bauherren auffordern zu transparenten Kontrollverhalten.
Halt mal eins fest. Die ganze Staatstätigkeit in unserer Gesellschaft, also dass er Schulen baut, dass er sozialen Wohnungsbau macht, dass er alles, was der Staat Geld macht, dass er eine Rentenkasse organisiert, alles das ist ein Beweis, dass der Markt, das ging mit der Markt, der das nicht zustande bringen. Also von wegen, der Markt sorgt das beste allgemeine Gute. Die ganze
was? Also ich denke, die sehen den Markt schon irgendwo so als ein Gebilde, an dem ständig rumgewaschen werden muss. Das ist der Markt, nicht irgendeine so eine Idee, die ein Fixum darstellt oder so. Also der Gesetzgeber, wie gesagt, bastelt ständig dran herum und baut den Markt auch ständig, oder baut ständig um diese Idee herum mit Gesetzen und Verordnungen und sagt den Beweis, den du da siehst.
Nee, also wenn man auf der formellen Seite nimmt, das was dann mit den Namen, mit den Worten Ordnungspolitik benannt wird, Marktgesetze machen, wie der Markt funktionieren soll, was das betrifft, da merkt man, dass der Markt kein Ersatz für Gewalt ist, sondern ein Gewaltverhältnis ist. Es braucht dauernd die Staatsgewalt, die definiert, was man darf und was man nicht darf bei der Erpressung des Geschäftspartners. Das ist eine total gewaltgeregelte Geschichte und in jeder Transaktion steckt die Gewalt drin. Ja, ob euch das geläufig ist, ein Vertrag, da hat der Helmut Schmidt, der alte Kanzler, deutsche Kanzler, gesagt, Vertrag kommt sich von sich vertragen, von wegen. Vertrag ist das Gegenteil. Da binden sich zwei gegensätzliche Willen und deswegen weiß man auch, jeder möchte mit seinem Versprechen den anderen Willen binden, aber den eigenen lieber nicht. Deswegen werden Verträge geschlossen, damit der andere eine Leistung bringt. Und die eigene möchte man lieber zurückhalten. Und deswegen gibt es dauernd Streit um den Vertrag. Und deswegen ist alles eine Sache des Staates. Ob ein Vertrag erfüllt ist oder nicht. Wie man aus ihm rauskommt, wann man aus ihm rauskommt. Wer was darf auf Basis eines Vertrages. Alles ist eine Frage der Gerichte. Immer steckt die Gewalt drin. Also von wegen, der Markt wäre ein Ersatz für Gewalt. Er ist eine gewaltmäßige Organisation der Gesellschaft. Und da wird von der politischen Gewalt her der Interessensgegensatz den Bürgern auferlegt, in dem sie dann stehen. Das ist die Seite, der Markt wird dauernd reformiert. Da sehe ich bloß, wenn du sagst, welchen Beweis sehe ich da drin? Da sehe ich bloß den Beweis drin, das ist eine ziemlich gewaltsame Angelegenheit und nicht die Alternative oder die Abwesenheit von Gewalt. Ich habe auf was anders gezielt in meinem Einwurf in deine Rede. Es gibt jede Menge Staatstätigkeit in unserer Gesellschaft. Die ist ein großes Bekenntnis dazu, dass der Markt nichts regelt. Nämlich alles, was der Staat macht, macht er, weil es marktmäßig nicht zustande käme. sondern da habe ich jetzt Rente gesagt und Schulen und das habe ich noch gesagt. Halt, da kann man jetzt an alle Leistungen des Staats denken, dass er die organisiert, dass die Steuergelder Kosten und kein Geschäft sind. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass das Geschäft selber das überhaupt nicht hervorbrächte, diese notwendigen Lebensmittel einer Gesellschaft.
Aber ein offiziell konzentriert,
das
ist die einzige Gesellschaft, die braucht es, weil sie
braucht. Ja. Richtig. Und vor allen Dingen ist. Richtig. Richtig. Und vor allen Dingen, das ist dann keine antikapitalistische Kritik des Marktes, sondern eine Ergänzung, die es braucht, damit dann bloß noch nach Geld und Gewinn gewirtschaftet werden kann. Verstehst du? Das ist ein Instrument, damit es mit dem Gewinn klappt und nicht eine Kritik, dass der Gewinn vieles nicht leistet. Okay, waren so Ergänzungen zu dem, zur Staatstätigkeit.
Es taucht ja auch in der Marktkommunisierungsidee immer so auf, aber das halt gegen die Strafe richtet, man nicht gegen den Markt teilnehmen, weil der Markt kann ja das Richtige nicht leisten und der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen nicht herstellen.
Ja, es gibt wieder eine Rückwärtskritik, wenn was nicht stimmt, dann war es nie der Markt, sondern wenn der Markt versagt, dann hat der Staat die Rahmenbedingungen nicht zur Verfügung gestellt. Das kannst jetzt, man kann eben nach alle Seiten gehen. Man kann sagen, die Marktteilnehmer haben versagt oder man kann sagen, der Marktorganisator hat versagt. Sehr richtig. Ja. Genau. Richtig. Ja. Der heutige Trend ist der, dass all diese staatlichen Ersatzleistungen für das, was der Markt von sich aus nicht organisieren will, dass die alle nicht als Hilfen besprochen werden, sondern als Verstöße und als nicht marktwirtschaftliches Verhalten, als der Staat nimmt Bereiche des Lebens aus dem Geldverdienen aus und es ist eine einzige Quelle von Ineffizienz. Klar, also die Hoheitsabteilungen sollen nicht auch noch privatisiert werden. Obwohl in Hessen ist schon ein Gefängnis privatisiert worden. Ein Gefängnis in Hessen. Ja, das Argument mit dem Anschauen, ist nicht gehört worden, ne? Das Argument war, man bräuchte sich bloß den Ostblock anschauen, das wäre doch ein schlagender Beweis dafür, dass der Markt den Wohlstand einer Gesellschaft nicht so automatisch fördert. Aber das ist halt wie immer mit, wenn Fakten Beweise sind, wenn man sagt, schau in Ostblock, da siehst du es, merkt man gleich, ja, da sieht jeder das, was er sehen will. Die Marktwirtschaftler sagen, ja, das ist halt noch keine gescheite Marktwirtschaft. Die meisten sagen, das ist das Erbe des Sozialismus, was man da sieht. Es kommt halt darauf an, wie man es erklärt. Ob man sagt, das ist die Wirkung der Marktwirtschaft auf die dortigen Verhältnisse, dieser flächendeckende Ruin. Oder ob man sagt, das ist das Erbe, das halt nicht taugt an allen marktwirtschaftlichen Maßstäben. Klar, wir möchten sagen, da sieht man, was die Marktwirtschaft für eine Katastrophe angerichtet hat. Andere möchten sagen, da sieht man, wie wenig Marktwirtschaft da drüben schon funktioniert. Es soll bloß sein, der Versuch zu sagen, ich deute hin und sage, da sieht man es doch, das ist immer heikel, weil die anderen kennen das Faktum ja auch. Die deuten es anders, die erklären es sich anders. Obwohl schon klar ist, wenn dann einmal 10 Jahre im Land sind und immer noch soll es das alte Regime und nicht die neue Ordnung sein, irgendwann wird es auch altes Argument. Gut. Machen wir Schluss für heute.